Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt geht's los, der Nachmittag hier mit Musik für einen Gast. Heute ist das Ulrike Klees. Als Teenager gab es für sie neben der Schule nur das Schwimmen. Ulrike Klees trainiert für die Olympischen Spiele 1972. Das sollte ein Höhepunkt werden, doch plötzlich streiken Klees Nerven und sie versagt. Dieses Trauma ist ausschlaggebend für ihren weiteren Berufsweg. Ulrike Klees studiert Psychologie und betreut dann während 10 Jahren die deutsche Nationalmannschaft der Schwimmerinnen als Mentaltrainerin. Jetzt arbeitet sie schon seit über 20 Jahren vor allem mit Musikerinnen und Musikern. Eva Oertle unterhält sich mit der Mentaltrainerin Ulrike Klees über ihre Schwimmerinnenlaufbahn, über ihre Liebe zum Burgund und übers Lampenfieber.
Ulrike Klees, Sie sind eine Spezialistin in Sachen Lampenfieber und Auftrittsangst. Haben Sie jetzt Lampenfieber?
Ein ganz klein bisschen. Mikrofone machen leicht nervös.
Und wie äußert sich das?
Ein ganz klein bisschen mehr Herzklopfen, ein ganz klein bisschen trockener Mund.
Und was tun Sie dagegen?
Versuchen natürlich langsamer zu atmen, mir nochmal klarzumachen, dass das hier eigentlich Spaß macht. Nicht nur eigentlich, dass es Spaß macht. Und dass ich das auch schon ein paar Mal gemacht habe und eigentlich gar keinen Grund habe, nervös zu sein.
Wir werden auf Ihre Arbeit als Mentaltrainerin natürlich ausführlich zu sprechen kommen. Sie leben in Würzburg, Sie sind jetzt gerade auf der Durchreise ins Burgund, wo Sie ein kleines Häuschen haben. Wie sieht es da im Frühling aus?
Oh, wunderschön, weil es blüht so wahnsinnig viel. Und ich denke, wenn ich jetzt hier hinkomme, wird es schon von der Natur her weiter sein als in Würzburg. Und ich denke, der Kirschbaum vom Schlafzimmerfenster wird schon blühen. Ja, was ich gerne mag, diese alten Häuser zusammen mit dieser blühenden Natur, das ist das, was mir so wahnsinnig gut gefällt da.
Ist ein Ort zum Energietanken für Sie?
Oh ja, also gerade im Sommer ist es schön, weil da einfach auch viele Leute aus Deutschland zu Besuch kommen, also auch gerade jetzt von der Oper, an der ich arbeite in München. Und da führe ich dann das Leben, was ich mir eigentlich so vorstelle, also dass man zusammen kocht, zusammen im Garten sitzt, so einer großen Gesellschaft, und das schafft man im Alltag einfach nicht.
Und wie fiel jetzt die Wahl auf Frankreich?
Ganz zufällig eigentlich. Mein Wunschtraum war immer, ans Meer zu fahren. Und mein Freund bestand darauf, einmal nach Burgund, weil er als Jugendlicher mal einmal nach Tessé getrennt ist und hatte das so toll in Erinnerung. Und weil er meistens der Fahrer ist, habe ich gesagt, okay, also einmal Burgund, aber bitte dann wieder 10 Jahre ans Meer. Und dann sind wir da hingefahren und ich habe mich echt in diese Gegend verliebt. Und was eigentlich auch eine ganz nette Geschichte ist, die damaligen Vermieter, die wir durch Zufall im Internet gefunden haben, die hatten damals eben gerade einen jungen Hund und kannten sich gar nicht aus. Dann habe ich so ein bisschen bei der Hundeerziehung geholfen, dann haben wir uns angefreundet. Auch Deutsche, die auch durch Zufall mal da hängen geblieben sind. Und dann stellte sich raus, dass die Besitzerin dieser Ferienwohnung, Eva, jetzt auch meine Freundin, kommt aus der Gegend von Würzburg bei Tüngen. Und ich hatte ihr gesagt, dass ich in Tüngen mal war, als ich angefangen habe zu studieren, weil ich wollte eigentlich nicht Psychologie studieren, ich wollte Weberin werden. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Vater da eine alte Weberei hat. Und da habe ich gesagt, da war ich mal, gerade als ich mein Studium angefangen habe, habe ich gesehen, da ist noch eine alte Handweberei, und bin dann hingefahren. Und dieser alte Weber, der hatte schon längst aufgehört, hat mir dann die ganze Weberei gezeigt und hat mir so das letzte Stück altes handgewebtes Leinen geschenkt. Und das ist eben Evas Vater. Und ja, der lebt noch, der konnte sich noch erinnern. Sie hat die andere Hälfte von dem Leinenballen. Und so sind wir einfach ganz eng befreundet gewesen. Und dadurch habe ich Burgund nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Die wohnten halt jetzt schon seit 20 Jahren da.
Wie kam es, dass Sie Weberin werden wollten?
Das kam, weil ich als Kind wahrscheinlich eine ganz, ganz leichte Halbseitenlähmung hatte. Das weiß man nicht so ganz genau. Also man hat erst gesagt, extremer Linkshänder, aber ich konnte mit rechts eigentlich gar nichts. Und dann haben mich meine Eltern, damals gab es ja noch keine richtigen Ergotherapiepraxen oder sowas, die haben mich wirklich in alle Bastel- und Werkkurse geschickt. Also ich war dann immer einziges kleines Kind zwischen lauter Erwachsenen, und da habe ich weben gelernt und spinnen und ach, ich weiß nicht was alles, also unendlich viele Sachen, emaillieren, töpfern, damit ich was mit meiner rechten Hand mache. Und das Weben war einfach das mit Farben und so, das war einfach das Tollste. Das habe ich auch noch lange gemacht, auch während des Studiums, dass ich noch viel gewebt habe. Und jetzt ist es mein Wunschtraum, das in Burgund eigentlich wieder anzufangen.
Welche Musik hören Sie in Burgund vor allem?
In Burgund höre ich relativ viel französische Chansons, in der Hoffnung, endlich Französisch zu lernen. Auf jeden Fall höre ich Burgund meistens keine Klassik, weil ich das im Beruf immer höre, sondern einfach jazzige Sachen und eben sehr viel französische Musik.
Ihr erster Musikwunsch passt dazu. Edith Piaf, Sous le ciel de Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Edith Piaf mit «Sous le ciel de Paris». Ulrike Klees, Sie sind in Gelsenkirchen geboren und haben dann bis zum Abitur in Essen gelebt. Sie hatten keine Geschwister, aber einen Hund. Sie haben vorher schon kurz angetönt, dass Sie Ihrer Vermieterin damals bei der Erziehung des kleinen Hunds ein bisschen geholfen haben. Wie sind Sie mit ihm aufgewachsen?
Mit unserem ersten Hund. Ich glaube, ich war 4 Jahre alt, als mein Vater ihn mit nach Hause brachte. Und ich glaube, das ist auch meine erste Erinnerung an dieses Haus in Essen. Also ich weiß noch genau, an welcher Stelle ich in der Küche stand, als mein Vater mit diesem Hund zur Küchentür reinkam. Und ich glaube, mein Vater hat den Hund und mich einfach gleichzeitig erzogen. Also wir bei Sitz saßen wir beide und auf bei Fuß haben wir auch beide gehört. Und aber ansonsten weiß ich, dass ich auch viel mit dem Hundekorb gelegen habe und gekuschelt habe. Als ich älter war und schon trainiert, hatte ich einen nicht so schönen Heimweg. Und dieser Hund hat mich dann oft abgeholt, also auch alleine. Er war einfach so mein fester Kumpel und Beschützer, als ich größer war.
Als Sie 12 Jahre alt waren, haben Sie mit Schwimmen begonnen. Wie kamen Sie zum Schwimmen?
Eigentlich zufällig. Ich glaube, alles in meinem Leben ist fast zufällig. Der Arzt hat mich hingeschickt, weil ich so eine leichte Skoliose habe. Und er meinte, Schwimmen wäre gut. Und weil Schwimmen alleine so wahnsinnig langweilig ist, bin ich einfach mit einem Mädchen aus meiner Schulklasse, die in so einem kleinen Stadtteilschwimmverein war, mit zum Training gegangen. Ja, und für diesen wirklich winzig kleinen Verein war ich dann doch so gut, dass sie mich am Wochenende gleich mit zum Wettkampf genommen haben. Und auf der Fahrt zum Wettkampf standen wir im Stau und da musste ich schon mein erstes mentales Training machen, mir nämlich überlegen, was ich da zu tun und zu lassen habe. Ich glaube, das war sogar der Grund, dass ich noch so gut aufgeholt habe, weil normalerweise ist man mit 12 Jahren schon zu alt. Aber durch diese viele mentale Arbeit habe ich, glaube ich, sowohl technisch als auch von der inneren Stärke ziemlich aufgeholt und bin dann doch noch so gut geworden.
Und dieses mentale sich vorbereiten, das haben Sie ganz spontan gemacht?
Eigentlich aus der Not heraus, weil wir standen halt im Stau auf dieser Fahrt zu diesem kleinen Wettkampf und es war ein Staffelwettkampf und die anderen drei Mädchen wollten nicht, dass ich in die Staffel disqualifiziere. Also haben sie mir unterwegs eingebläut, was ich zu tun und zu lassen habe. Wie der Staffelwechsel geht, wie der Unterwasserzug geht, wie der Tauchzug geht. Ich konnte ja nichts anderes machen, als mir das die ganze Zeit im Kopf vorzustellen. Und dann bin ich wirklich ins Wasser gesprungen und es ist abgelaufen wie am Schnürchen. Und wie das manchmal so ist, man macht eine Sache zufällig und sie ist erfolgreich, dann macht man es einfach weiter. Und so habe ich dann zum Beispiel mal alles, was mein Trainer mir gesagt hat, abends im Bett nochmal wiederholt, so die technischen Sachen, wie fühlt sich das an, wie muss ich das machen. Und ich denke, das war der Grund zum Aufholen.
Mit 15 waren Sie bereits in der Frauennationalmannschaft. Haben Sie Spaß gehabt am Schwimmen? Wurden Sie da richtig angefressen dann?
Teils ja, teils nein. Training fand ich schon manchmal sehr anstrengend. Also ich bin gern im Wasser, aber ich bin insgesamt trotzdem gerne mehr so in der freien Natur. Und Schwimmen ist natürlich sehr viel in der Halle. In Essen hatten wir noch sehr viel das Glück, dass wir viel im Krugerbad draußen trainiert haben. Ich glaube, wenn ich immer nur in der Schwimmhalle gewesen wäre, hätte ich aufgehört. Was mir schon Spaß gemacht hat, waren Wettkämpfe. Ich kämpfe gerne, aber ich habe auch vorher teilweise tierische Angst. Also ich bin dann wirklich eine Woche unausstehlich. Ich glaube, für meine Familie war das eine ziemliche Belastung. Aber ja, wenn ich dann an dem Startblock stehe, dann kommt auch der Biss durch irgendwie. Und freuen über einen Erfolg ist einfach auch was ganz Tolles.
Aber dann sind Sie schon eine Kämpfernatur. Also wenn Sie da nervös sind, dann ziehen Sie sich nicht zurück, sondern dann machen Sie den Schritt nach vorne.
Dann gehe ich nach vorne, ja.
Das war immer schon so.
Das war immer schon so.
Und sind Sie eher eine Einzelkämpferin oder eine Teamplayerin?
Einzelkämpferin. Doch, ganz deutlich. Also auch im Beruf oder so. Ich glaube, ich bin da nicht so teamfähig. Also nicht, weil ich jetzt unfreundlich wäre oder sowas, aber wenn ich eigene Ideen habe, dann habe ich so eine Lust, die selber durchzuziehen irgendwie.
Wenn man so profimäßig schwimmt, dann muss man ja unglaublich viel trainieren. Wie lief denn so ein Tag ab? Also Sie mussten ja noch zur Schule.
Also als ich noch in Essen war, da muss ich sagen, da hatten wir einen Trainer, der hat unheimlich viel auf Qualität geachtet und nicht so sehr viel auf Quantität. Und wir mussten wirklich jeden Meter ganz exakt machen. Und er hat auch eine unheimlich positive Stimmung verbreitet. Also das war ganz toll. Das war dann wirklich auch viel Freude, die es leichter gemacht hat. Und da waren es teilweise wirklich auch nur, gerade in der Aufbauphase waren es dann nur 2 Trainingseinheiten am Tag, also vor der Schule und nachmittags oder abends nochmal. Wobei das schon dazu führte, dass man in der Schule teilweise fast eingeschlafen ist. Nicht nur vor Müdigkeit, damals gab es noch keine Schwimmbrillen, man hat total verklorte Augen gehabt, was unheimlich anstrengend war. Und dann das letzte Dreivierteljahr, bevor ich auf die Olympiade gefahren bin, also habe ich in Wuppertal trainiert. Und dann war es wirklich vor der Schule, nach der Schule, abends nochmal. Also es waren teilweise 6 Stunden am Tag und da habe ich auch viel mit der Schule ausgesetzt. Und ich war zu dem Zeitpunkt eh nur Gastschülerin an der Schule und habe dann versucht, nach der Olympiade eben, da hatte ich das Angebot von meiner alten Schule, wenn ich bis im Halbjahr nur eine 5 im Zeugnis habe, dann darf ich in meiner Klasse bleiben. Habe das dann so geschafft, doch noch durchzukommen. Und ich glaube, sie haben auch alle Augen zugedrückt, dass es nur bei einer 5 blieb.
Haben Sie sich da jeweils wirklich auch immer mental vorbereitet vor jedem Wettkampf?
Nee, leider nicht, weil es das Wort mentales Training gab es ja noch gar nicht. Das war eigentlich teilweise Zufall, was ich da gemacht habe. Es gab Wettkämpfe, da habe ich schon so viel Respekt vorher gehabt, dass ich wirklich eingeknickt bin und es einfach nur versucht habe zu verdrängen. Und dann kam natürlich die Aufregung von hinten, wenn man auf dem Startblock steht. Und dann ist man dem Ganzen ausgeliefert. Genauso wie es auch, Gott sei Dank, meist bei wichtigen Wettkämpfen so war, dass ich dann irgendwann diese Nervosität doch mit meinem Kämpfertum wieder überwunden habe und dann angefangen habe, wieder mental zu arbeiten. So. Dann hat es auch geklappt.
Sie haben aber auch Musik gehört, die Sie dann irgendwie angespornt hat.
Ja, schon. Also ich habe manchmal vor dem Training Sachen gehört, die mich motiviert haben, die auch teilweise so den Rhythmus meiner Schwimmdisziplin hatten. Aber ansonsten vor Wettkämpfen habe ich mich wirklich mit Musik so in Stimmung gebracht. Und
Beethovens 9. war eine Musik.
Ja, dazu habe ich mir meistens schon vorher meine Siegerehrung dirigiert. Also ich habe mir vorgestellt, wie ich gewinne und ich weiß noch genau, dass ich auf meinem Bett rumgehopst bin, dass es gehalten hat, war ein Wunder. Und hat dazu wild dirigiert und mitgesungen und habe mir dazu dann vorgestellt, wie geil das Gefühl ist, wenn man dann gewonnen hat.
Freude,
Freude,
Freude. Betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum.
deine Zauber binde nieder, was die Mode sprengte teilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
Deine Zauber binde nieder, was die Mode sprengte teilt.
Freude schöner Götterfunken, ein Ausschnitt aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Ulrike Kles, wenn man auf dem Siegerpodium steht, dann hört man aber nicht Beethovens 9. Sinfonie, sondern die Nationalhymne. Wie war das für Sie?
Ja, mit der kam ich nicht so wirklich gut zurecht, weil sie mir wirklich zu national war und ja auch teilweise nicht so eine schöne Geschichte hatte. Und ich auch, glaube ich, ein Typ bin, der einfach nicht so national denkt irgendwo. Fand ich das einfach eine schöne Musik zu hören, die auch auf Länderkämpfen klar macht, dass wir eigentlich zwar in verschiedenen Mannschaften sind, aber wir sind alle Freunde irgendwie. Das fand ich das gut an der Musik und das wäre eigentlich auch mein Ziel für Wettkämpfe gewesen. Also gar nicht so national gegeneinander. Mir fällt auch manchmal das Medaillenzählen so schwer, wenn es um Nationen geht und gar nicht so um den einzelnen Menschen.
Sie haben 1972 an den Olympischen Spielen teilgenommen. Da hat Ihnen ja das Lampenfieber einen Streich gespielt.
Ziemlich, ja, doch.
Wie war das?
Das war richtig schrecklich. Das war also wirklich ein richtiges Trauma in meinem Leben, würde ich sagen. Weil bis dahin war es eigentlich immer so, dass ich meine Nerven dann bei wichtigen Sachen unter Kontrolle hatte. Und hier war es so, dass ich eben ein Dreivierteljahr vor der Olympiade den Verein wechseln musste, weil mein alter Trainer aufhören musste, Trainer zu sein. Und kam dann in einen Verein, in dem ich mich auch nicht wirklich wohlgefühlt habe. Ich hatte Konkurrenz in den eigenen Reihen, was ich vorher nicht kannte. Wir haben wirklich fast doppelt so viel trainiert wie vorher. Und das konnte ich auch nicht, weil ich fast nur Brust geschwommen bin. Ich konnte nicht so gut Kraul schwimmen. Also ich war eigentlich dauerüberanstrengt. Zu dem Trainer stimmte die Chemie nicht. Ich habe auch gespürt, dass er lieber wollte, dass von den anderen welche zur Olympiade fahren und nicht ich. Und ich habe so mein Selbstbewusstsein in der Zeit total verloren. Und ich weiß noch genau, vor dem Qualifikationswettkampf, das ist ja meistens so die nationale Meisterschaft, wo ich normalerweise so 2-3 Wochen vorher anfange, mich mental darauf einzustellen, also zumindest bei so großen Sachen, da kam einfach nur ein Panikgefühl. Also wenn ich vorher so schon aufgeregt war und mal meine Ängste angeguckt habe und versucht, was dagegen zu argumentieren, kam da so ein Panikgefühl, da konnte ich gar nichts mit anfangen und habe dann wirklich angefangen zu verdrängen, einfach so zu tun, als wäre dieser Wettkampf nicht und ich war immer gut und das klappt schon irgendwo. Und ich muss auch sagen, dieser Qualifikationswettkampf, der ist für mich im Nebel versunken. Also an das Panikgefühl kann ich mich heute noch erinnern. Ich kriege jetzt schon einen trockenen Mund, wenn ich davon erzähle. Und ich habe mich dann noch über meine Spezialstrecke, über die 100 Meter habe ich mich nicht qualifiziert und überraschenderweise noch über 200 Meter. Die Strecke hasse ich eigentlich, aber auch nicht mit so einer besonderen Zeit, aber es waren wahrscheinlich noch ein paar, die auch ganz schlechte Nerven hatten. Nein, dann kam die Olympiade selber und ja, zuerst hatte ich mich natürlich gefreut, wow, ich bin dabei, das ist toll. Und dann kam auch schon das Gefühl, okay, jetzt werde ich mich vor allen Augen blamieren. Wobei das natürlich meistens nicht so schlimm ist, wie man es selber empfindet. Also ich wäre von meinen bisherigen Zeiten wäre ich ins Finale gekommen, aber ich wäre niemals unter die ersten drei gekommen. Und alle anderen interessieren eigentlich nicht wirklich. Aber für mich selber war es das Gefühl, ich werde da total versagen, die ganze Welt kann zugucken und das war ein ganz schreckliches Gefühl. Und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich vom Olympischen Dorf rüberging zur Wettkampfstätte. Es war ja in München und man musste so über eine schmale Brücke, die ging über irgendeinen mittleren Ring. Und da standen so die Leute, die einen kannten, um einem nochmal viel Glück zu wünschen, weil das war so Nadelöhr, da hat man sich einfach gesehen. Und da stand mein alter Trainer aus Essen und nahm mich in die Arme und meinte, du Uli, weißt du was, für deine alte Schule, die haben für jeden Klassenraum einen Fernseher besorgt. Die gucken dir gleich alle zu. Ich glaube, das war der Todesstoß irgendwo. Und dann war ich auf dem Wettkampf, ich habe überhaupt kein Ziel, keinen Halt mehr gehabt. In meinem Kopf war nur Chaos. Dann habe ich dementsprechend natürlich, bin ich weit hinter dem geblieben, was ich eigentlich konnte. Und habe dann auch wirklich schlagartig mit dem Schwimmen aufgehört. Ich habe mich so bis auf die Knochen blamiert gefühlt. Und ich war ja gerade mal 17. Und damals gab es keine Sportpsychologen oder irgendjemand, der einem geholfen hätte, damit zurechtzukommen. Ja, bin dann wieder nach Hause zurück. Ich meine, da war auch natürlich auch noch das große Attentat auf der Olympiade, was natürlich auch nicht spurlos an einem vorbeigeht. Bin ich zu Hause zurück in meine alte Schule und dann hatte ich wirklich nochmal Glück im Unglück, dass mein alter Trainer wieder vor der Tür stand und meinte, hey Uli, du darfst nicht so plötzlich aufhören. Komm, wir trainieren nochmal eine Saison anständig zusammen und wenn du dann aufhörst mit dem Erfolg und danach taperst du auch richtig langsam ab, so nennt man das, wenn man den Hochleistungssport langsam ausklingen lässt. Und das war eigentlich im Endeffekt mein Glück. Zuerst habe ich gelernt, wieder qualitativ richtig zu arbeiten, also nicht nur einfach Kilometer runterzuklotzen. Und dann hat er mir auch wieder beigebracht, mich mental richtig auf Wettkämpfe vorzubereiten. Er war jetzt kein Psychologe, also heutzutage wird man mit jemandem, der so ein Trauma im Hintergrund hat, wenn man ihn wieder auf die mentale Erfolgsschiene bringt, mit Hilfe von Entspannungstechniken machen. Das hat er nicht gemacht. Er hat mich einfach so in die Situation wieder reingeworfen irgendwo so. Uli, jetzt stell mir vor, die erste, nächste, was weiß ich, westdeutsche Meisterschaft oder so. Was willst du denken? Was willst du tun? Wovor hast du Schiss? Und so. Und dann aber so nach und nach habe ich gemerkt, dass das System wieder greift. Und es stimmte dann auch wieder mit dem überein, was ich im Training geleistet hat. Weil positiv denken ist eine super Sache, aber sich selber belügen funktioniert auch nicht. Also es musste schon ja auch eine Übereinstimmung da sein. Wobei ich aber im Endeffekt denke, dass genau diese Geschichte, also dass man einfach so erfolgreich war und dann so versagt hat und sich dann auch selber wieder rausgearbeitet hat, dass das sicher der Grund war für meine heutige Arbeit. Früher als Sportlern zu helfen in der Situation und heute Musikern. Sicher auch mit einem guten Einfühlungsvermögen, weil man einfach weiß, wie sich das anfühlt, wenn man gut vorbereitet ist und ja, versagt dann einfach mal.
Und Sie haben aber nochmal Wettkämpfe gemacht dann in der Zeit nachher?
Danach habe ich nochmal Wettkämpfe gemacht.
Und die liefen dann wieder gut?
Die liefen dann wieder gut. Also ich habe dann auch am Ende der Saison wieder eine Bestzeit geschwommen. Dass ich dann aufgehört habe, das war dann eigentlich eher ein größerer Autounfall in Schuld, so dass ich einfach dann nicht mehr richtig weiter trainieren konnte. Sonst hätte ich auch noch eine Weile weitergemacht und hatte eigentlich auch so ein bisschen Montreal als nächste Olympiade so im Kopf.
Sie haben sich dann entschieden, Psychologie zu studieren, das war wieder ein Zufall.
Schon eigentlich. Für mich war es so, ich habe als kleines Kind oft bei meiner Oma in Würzburg gewohnt und die wohnte so am Stadtrand, direkt am Wald und ich war ja so reines Großstadtkind und diese Oma war sowieso einfach eine ganz, ganz besondere Frau und ich weiß noch, dass da morgens die Eichhörnchen in die Küche kamen und haben irgendwelche Nüsse geklaut und so. Und diese nette Atmosphäre und diese tolle Oma haben dafür gesorgt, dass Würzburg einfach die Stadt meiner Träume war. Und ich glaube, so mit 5, 6 Jahren stand fest, wenn ich groß bin, gehe ich nach Würzburg. Das war einfach, das war klar. Und dann, als ich Abitur hatte, habe ich es wirklich so gemacht, dass ich erstmal in Würzburg sowohl an der Uni als auch an der Fachhochschule angerufen habe und habe gefragt, was haben Sie denn eigentlich ohne Numerus Clausus?
Sie wollen jetzt nicht zum Beispiel Sportlehrerin werden?
Nee, weil also es ist auch so, dass die Schwimmer meistens wirklich nichts anderes können außer schwimmen. Also Turnen ist eine absolute Katastrophe, wenn man die falschen Muskeln hat. Also das wollte ich gar nicht machen. ich hätte gern was Künstlerisches gemacht, aber da waren meine Eltern sehr dagegen. Ja, und dann, was ohne Numerus Clausus war, war eben Innenarchitektur und Pädagogik. Und also es waren so die Sachen, die mich interessiert hatten. Und dann habe ich erstmal 2 Semester Pädagogik studiert, habe aber sehr viel in die Psychologie reingeschnuppert, was mir sehr gut gefallen hatte, hatte aber die Numerus Clausus nicht dafür und habe aber dann in der Zeit erfahren, dass ich eigentlich für die zentrale Studienvergabe ein Härtefall bin durch meinen Sport und die vielen Schulwechsel. Und so bin ich dann mit dieser Härtefallklausel dann in das Psychologiestudium reingerutscht.
Und hat Ihnen das Spaß gemacht?
Also die ersten 4 Semester überhaupt nicht, weil ein Grund, Psychologie zu studieren, war, ich will nie wieder was mit Mathematik zu tun haben. Und es sind üble 4 Semester Statistik, die mich auch fast meinen Studienplatz gekostet haben. Also insofern war das Vorstudium echt eine fürchterliche Katastrophe. Aber dann nach dem Vordiplom kamen dann die Sachen, die mir wirklich Spaß gemacht haben, die mich auch interessiert haben.
Wieso haben Sie dann durchgehalten? Kam da die Kämpfernatur wieder zum Vorschein?
Die Kämpfernatur und ich glaube auch Schiss, meinen Eltern zu sagen, ich will jetzt dieses Studium abbrechen. Also das war sicher auch ein Grund.
Sie haben nach dem Studium als Sportpsychologin gearbeitet.
Es war so, dass ich nach dem Psychologiestudium eigentlich gar nicht wusste, was ich jetzt als Diplompsychologin machen will. Also ich wollte nicht an der Eheberatungsstelle arbeiten, ich wollte nicht an der Psychiatrie arbeiten. Es gab eigentlich gar nichts, wo ich arbeiten wollte als Psychologe irgendwo. Das war mir aber erst nach dem Studium wirklich klar. Ich hatte dann auch überlegt, noch eine Ergotherapie-Ausbildung da drauf zu setzen. Und dann, das klingt jetzt blöd, wenn ich wieder sage, es war der nächste Zufall. Ich habe erst noch ein bisschen Psychologieunterricht gegeben an Krankenpflegeschulen, an Erzieherschulen. Und dann zog der neue Bundestrainer für die Frauennationalmannschaft in Würzburg genau in das Haus, in dem ich wohnte. Also er hätte überall in Deutschland hinziehen können. Und der kannte meinen Namen noch so vom Hörensagen. Und dann sind wir öfter zusammen essen gegangen und haben über das leidige Thema zu dünne Nerven beim Wettkampf, zu viel Lampenfieber, also eben nicht dieses positive Lampenfieber, was leistungssteigernd ist, sondern wenn es eher so in Richtung Angst geht, geredet. Ja, und irgendwann meinte er, sag mal, hast du nicht Lust, die Frauennationalmannschaft im Schwimmen zu betreuen? Und das war wirklich der Job, den ich machen wollte. Und dann bin ich da reingerutscht.
Und wie haben Sie mit den Sportlerinnen gearbeitet?
Der Deutsche Schwimmverband richtet immer wieder zentrale Lehrgänge aus für die Nationalmannschaft, auch für die Jugendnationalmannschaft. Das heißt, es sind dann alle zusammen in einer Stadt. Da arbeitet dann das ganze Equipment, also der Bundestrainer, der Biomechaniker, der Physiotherapeut, der Orthopäde, alles, was da so außenrum ist, arbeiten mit den Leuten. Ich hatte immer pro Schwimmer, wenn jetzt keine größeren Probleme waren, 2 Stunden Zeit und der Rest waren gemeinsame Stunden, Gruppenunterricht. Da habe ich ihnen Entspannungstechniken beigebracht und dann eben, ich würde sagen, heute unterscheide ich ein bisschen zwischen mentalem Sicherheitstraining und mentalem emotionalen Training. Also mentales Sicherheitstraining, ich kann jedes Detail meiner Strecke in Zeitlupe, ich kann das genau durchspüren, ich kann das richtig durchfühlen irgendwo. So dass ich auch wirklich das Gefühl habe, ich habe eine volle Kontrolle über das, was ich tue. Aber selbst wenn ich die volle Kontrolle habe über das, was ich tue, kann es trotzdem sein, wenn die Nerven zu dünn werden, dass ich es dann nicht mehr kann. Und dazu kam dann noch das mentale, emotionale Training. Das heißt, dass man schon Tage voraus die Situation im Kopf durchgeht und eben versucht herauszufinden, eben was denke ich, ist das hilfreich, ist das nicht hilfreich, kann ich es umstrukturieren in Sätze und Gedankengut, dass ich mir auch glauben kann. Wenn es nicht funktioniert, kann man auch in aufgabenbezogenes Denken wechseln, dass man also sich einfach nur sagt, ich tue jetzt das, ich mache jetzt das, ich tue jetzt das. In der Zeit, wo man sich das zu sich sagt und denkt, können natürlich auch keine Ängste hochkommen, weil ich einfach mich nur an einer Aufgabe festhalte. Das ist mal eine ganz hilfreiche Sache, wenn das mit dem positiven Denken einfach nicht mehr funktioniert, dann einfach in das aufgabenbezogene wechseln. Und das fängt eben auch teilweise schon Wochen vorher an, je nachdem, wie groß der Wettkampf ist.
Ja, ich kann mir vorstellen, es ist nicht einfach, seine Gedanken zu beeinflussen. Die kommen doch einfach, wie sie wollen.
Ja.
Und dann zu sagen, ich denke jetzt positiv, das tönt so einfach, aber...
Das klingt unheimlich einfach und das ist nicht einfach. Also es gibt ja viele Bücher mittlerweile aus dem amerikanischen Bereich, wie man einfach positiv denkt. Das geht vielleicht in den USA, weil die Leute einfach anders gestrickt sind als wir. Aber weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist man sehr kritisch mit sich. Und da funktioniert das nicht einfach mit diesem positiven Denken. Und ich muss auch sagen, sowohl im Sport als auch in der Musik arbeite ich eigentlich überwiegend mit dem aufgabenbezogenen Denken.
Ja, bevor wir auf Ihre Arbeit mit Musikerinnen und Musikern zu sprechen kommen, Ihr nächster Musikwunsch?
Popcorn?
Popcorn. Ja, Ulrike Kliss, was kommen da für Bilder hoch, wenn Sie diese Musik hören?
Ja, da kommen wirklich noch die ganz positiven Bilder von der Olympiade 72 hoch, weil das war wirklich, glaube ich, so der inoffizielle Olympiasong, der überall im olympischen Dorf lief und in der olympischen Disco und überall. Ich glaube, es war, das sagen zumindest andere Athleten, die auf mehreren Olympiaden waren, München war am Anfang wirklich die fröhlichste Olympiade, die verbrüderndste Olympiade, mit der ja auch schon allein wie das olympische Gelände gebaut war da, also das olympische Dorf. Man hat alle Leute kennengelernt. Es war einfach eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Die, über die Musik kommen die wirklich schönen Erinnerungen, die schönen Bilder noch von München.
Nicht der Stress dann.
Nicht der Stress, nee.
Ulrike Kliss, seit bald 20 Jahren arbeiten Sie nun intensiv mit Musikerinnen und Musikern. Wie kam dieser Wechsel vom Sport zur Musik? Das war wahrscheinlich wieder ein Zufall, nehme ich an.
Ja, wieder ein Zufall. Und zwar war es so, dass meine damalige Nachbarin war Musikerin. Das heißt, sie ist immer noch Musikerin, nur nicht mehr meine Nachbarin. Und wir hatten immer so Kinder getauscht. Also wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war, hatte sie meine Tochter. Und wenn sie gemuckt hat, hatte ich ihre Kinder. Und irgendwann hat sie mir gesagt, dass an der Würzburger Musikhochschule ein Vortrag lief, der hieß, kann man sportpsychologische Erkenntnisse auf die Musik übertragen? Und weil ich diesen Kollegen nicht kannte und wir waren damals in Europa noch ganz wenig praktisch arbeitende Sportpsychologen, habe ich gedacht, ich gehe mal hin. Und ja, wir haben heftig diskutiert und debattiert und das Resultat war, dass die Hochschule mich gefragt hat, ob ich nicht einen Lehrauftrag haben möchte. Und das habe ich erstmal abgelehnt mit der Begründung, ich kann nicht mal Noten, weil es ist ja so, wenn man Hochleistungssport betreibt, gibt es schon ein paar Fächer in der Schule, die gehen spurlos an einem vorbei irgendwo.
Musik war eins davon.
Naja, nachdem der Vortrag zu Ende war, gingen eben ein paar Studenten mit mir zum Auto und wir haben so uns weiter unterhalten über das leidige Thema Lampenfieber. Und die waren so nett und ja, irgendwo, ich glaube, ich hatte auch meine Vorurteile. Also für mich waren so Musiker, ich kannte bis dahin keine, das waren für mich so schwebende, sphärische Engel oder irgendwie sowas. Und die damit zum Auto gingen, die unterschieden sich durch nichts von meinen Sportlern. Und weil die so nett waren, habe ich gedacht, na, ich kann es ja mal machen. Wenn es ihnen nicht gefällt, kann ich ja wieder aufhören. Und ich habe wirklich im hintersten Kämmerchen der Würzburger Musikhochschule angefangen. Und am Anfang habe ich mich auch nur um das Thema Umgang mit Lampenfieber gekümmert. Das lief dann ganz gut. Und ich muss sagen, also mit den Studenten aus den ersten Semestern, ich bin fast noch mit allen befreundet. Die sind jetzt alle in irgendwelchen Orchestern oder so, aber man hat immer noch Kontakt.
Über wie langen Zeitraum haben Sie da mit den Studentinnen und Studenten gearbeitet? Mit den einzelnen Studenten?
Mit den einzelnen Studenten, die hatten eigentlich wöchentlich Unterricht, also Gruppenunterricht während des Semesters. Und nach 3-4 Semestern hat die Hochschule diesen Lehrauftrag erhöht, sodass die Studenten sich auch Einzelstunden nehmen konnten. Dann waren die Einzelstunden, dann eine Gruppenstunde in der Woche und noch ein Videotraining pro Woche.
Und wie haben Sie mit diesen Studentinnen und Studenten gearbeitet? Wie sind Sie da vorgegangen?
Also am Anfang ganz ähnlich wie im Sport, also das Simulieren und Vorausnehmen der Situation, der stressigen Situation.
Und spielenderweise oder nur im
Kopf? Nur im Kopf. Also am Anfang. Und dann, als ich so länger in der Musik war, dann kamen eigentlich auch die anderen Sachen hinzu. Also dann kamen für mich zuerst noch körperliche Sachen hinzu, weil ich gemerkt habe, dass viele der Musikstudenten auch körperliche Probleme haben. Sehnscheidenentzündung, Tennisarm kommt häufiger vor als im Sport, nur dass sich kaum jemand professionell darum kümmert. Dann habe ich mit denen Stretching-Programme gemacht und Muskelaufbauprogramme. Das sind jetzt Sachen, die ich jetzt nicht von meiner Ausbildung als Diplompsychologin kann, aber wenn man in der Nationalmannschaft groß wird, gehört das dazu. So, es war auch gerade so Anfang der 90er, es war ja nach der Wende, es gab auf einmal unendlich viele neue Orchester, viele neue Hochschulen. Es wurden viele Orchester geschlossen in dieser Situation und die meisten Studenten haben angefangen, jetzt diese Panik, hoffentlich kriege ich noch eine Stelle, über noch mehr Üben zu kompensieren. Als ich das mir gemerkt habe, habe ich angefangen, mich um effektives Üben zu kümmern. Das war natürlich sehr der schwerste Bereich für mich, weil ich eben nicht aus der Musik kam, aber ja auch selber im Sport die Erfahrung gemacht hatte, wie das war, als ich noch in Essen qualitativ hochwertig gearbeitet habe und dann damals in Wuppertal eigentlich mehr nur auf Quantität gearbeitet habe. Und dann habe ich mich mühselig in das Thema reingearbeitet. Und das kam dann natürlich auch teilweise in den Einzelstunden dann noch zum Tragen. Und dann irgendwann habe ich mit dem Videotraining angefangen. Und da hat sich dann auch eigentlich überwiegend dieses aufgabenbezogene Denken entwickelt, das ich dann eigentlich in die mentalen Übungen mit einbezogen habe. Also auch diese Arbeit in der Musik, die hat wirklich eine lange Entwicklung gehabt.
Wenn jetzt jemand ein Probespiel macht, wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Aufgabenbezogenes Training, also was sind die Aufgaben, die er dann erfüllen muss?
Die sind natürlich dann schon ganz individuell. Ich kenne denjenigen ja dann schon ein bisschen länger und weiß auch, wie er normalerweise auf die Bühne geht, wie er sich verhält, wie er guckt, wie er atmet. Also ich kenne sehr viel über denjenigen.
Wie wissen Sie das dann? Weil oft ist es ja ganz anders, ob der Mensch das quasi einfach nur trainiert und auf die Bühne kommt oder ob er dann in der realen Situation dann auf die Bühne tritt. Hinter diesem Vorhang, wo die ganzen Juroren sitzen und...
Also meistens haben die Leute, die zu mir kommen, schon ein Probespiel hinter sich und wissen so, was ihnen passiert ist und was sie gefühlt haben. Sie wissen noch nicht alles, also weil sie noch gar nicht so viel reflektieren, aber ein paar Sachen wissen sie schon. Und dann überlegen wir uns, was man wirklich dagegen machen kann. Also allein zum Beispiel schon zu sagen, okay, jetzt stell dir mal vor, du stehst vor der Tür des Gebäudes, in dem nachher das Probestillstand stattfindet und du nimmst die Klinke von dieser Tür in die Hand. Da wird derjenige meistens schon total nervös. Und dann kommt, sage ich, okay, und jetzt stell dir mal vor, jetzt während du vor dieser Haustür noch stehst, beam dich schon mal in die Situation, auf der Bühne zu stehen. Also an was willst du nachher auf der Bühne, wirklich auf der Bühne denken? Und dann kommen so aufgabenbezogene Sätze. Wie will ich überhaupt zu dem Orchester reinkommen? Wenn jetzt keine Wand da ist, wie will ich es wirklich begrüßen, damit die auch merken, dass ich nicht nur ein guter Musiker, sondern auch ein netter Kollege bin? Das heißt, wie nehme ich Kontakt auf? Wie komme ich rein? Weil ich das Gefühl habe, dass viele Probespiele schon an der Art des Reinkommens manchmal entschieden werden. Also da kann man sich ja schon wirklich aufgabenbezogene Sätze sagen. Also zum Beispiel, ich atme vor der Tür nochmal gut aus, ich gehe jetzt aufrecht und flott rein. Dann, wenn ich vor den Leuten angekommen bin, also nicht schon unterwegs, während des Weges, sondern erst, wenn ich vorne am Bühnenrand angekommen bin, werde ich sie begrüßen. Dann werde ich den Pianisten begrüßen. Ich werde in Ruhe meinen Notenständer an die richtige Stelle deponieren. Ich werde die Noten in Ruhe aufschlagen. So, wenn das Klaviervorspiel kommt, werde ich mich vielleicht schon ein bisschen zur Musik mitbewegen, damit ich diese Starrheit aus den Beinen loswerde. Vielleicht auch noch die Idee, dass ich vielleicht das Stimmen und die ersten paar Takte mit geschlossenen Augen spiele, damit ich mich besser höre, weil man ja unter Stress auch ein bisschen schlechter hört manchmal. Und das alles kann man sich sagen. Normalerweise wird derjenige denken, oh Gott, hoffentlich klappt das hier jetzt mit der Stelle. Was sagen meine Eltern, wenn ich das nicht schaffe? Und was ist, wenn ich jetzt da kiekse? Oder dieses Gedankengut läuft ja meistens mit. Und wenn man sich einfach nur sagt, ich mache jetzt das und das auch mit einer inneren Sprechstimme. Also das heißt, man spricht innerlich genauso langsam, wie wenn man tatsächlich spricht. Und in der Zeit kann meistens von diesem negativen Gedankengut nichts hochkommen. Und meistens kommt gegen diese aufgabenbezogenen Sätze auch keine Gegenwehr. Bei sowas wie, ich bin gut vorbereitet oder sowas, dann kommt meistens, ja, aber auch, ich habe schon mal gekiekst, obwohl ich mich gut vorbereitet habe. Dann kommt nur dieses Aber hinten dran. Und das passiert bei diesem aufgabenbezogenen Denken eben nicht. Und wenn die das so eben vor der Haustür gemacht haben, dann müssen sie die gleiche Übung nochmal machen im Einspielzimmer, dann nochmal vor der Bühnentür und dann auf der Bühne. Aber alles noch im Kopf nach einer Entspannungstechnik oder sowas. Und merken dann natürlich auch, wenn sie das so langsamer machen, wo noch so kleine Lecks sind in der Konzentration oder wo vielleicht doch auch der aufgabenbezogene Satz noch nicht greift. Und dann teilt derjenige das natürlich mit und ich versuche dann mit seiner Hilfe was anderes zu finden, was ihm in dem Moment helfen würde. Naja, und dann kommt meistens das erste reale Probespiel und dann werden meistens schon einige Sachen klappen, aber noch nicht alles. Und dann wird danach verbessert. Und so sind dann eigentlich Probespiele nicht so ein regelmäßiges Fahren vor die Wand, was eben bei vielen Studenten häufig passiert, sondern so ein systematisches Step-by-Step die Treppe hochgehen zum hoffentlich Gewinnen.
Inwiefern kann man denn Sportler mit Musikern vergleichen? Sie haben jetzt mit Musikern, mit Sportlern gearbeitet. Musiker haben ja oft panische Angst vor Fehlern. Eine falsche Note ist schon eine Katastrophe. Wie ist da der Vergleich? Ist das bei Sportlern auch so?
Ja, Sie sprechen eigentlich genau da den größten Unterschied an, weil sowohl Sportler als auch Musiker müssen Höchstleistungen bringen von der Feinmotorik und von der Konzentration und das unter absoluten Stressbedingungen. Und insofern gilt eigentlich die gleiche Vorbereitung. Aber Sportler machen es wirklich so, die stellen sich auch vorher schon vor, was sie tun, wenn sie einen Fehler gemacht haben und trainieren das auch im Kopf schon vorher. Also wenn zum Beispiel Michael Schumacher sich nicht vorher überlegen würde, was mache ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder auch das Material vielleicht, der würde wahrscheinlich schon nicht mehr unter den Lebenden weilen. Und bei Musikern ist es so, dass sie eigentlich, ich habe das Gefühl, vorher versuchen, immer mehr auf Sicherheit zu arbeiten und noch mehr und in dem Moment, wo was passiert, darüber nachdenken, was denkt das Orchester oder das Publikum jetzt von mir, hoffentlich passiert nicht noch mehr und dadurch passiert meistens noch mehr. Oder sie fallen klanglich ab, bis sie sich wieder berappelt haben sozusagen. Und man kann das wirklich auch im Vorfeld trainieren, dass man sich wirklich das Gefühl vorstellt, einen Fehler gemacht zu haben und sich dann überlegt, was mache ich denn dann jetzt? Also das Beste wäre doch eigentlich, dass man sagt, okay, die Leute sitzen ja eigentlich da, nicht da zum Fehler zählen, sondern sie wollen irgendwo berührt werden. Also ich mache es mit meinen Studenten meistens so, dass wir sagen, okay, wenn ein Fehler passiert ist, fang sofort innen drin so schön wie möglich an mitzusingen. Dann hat man eben wieder eine Aufgabe sofort, der man sich weiterhelfen kann und ist eben nicht in diesem Rückwärtsdenken, was denken die Leute jetzt von mir oder was könnte mir eventuell noch alles passieren und kommt dann relativ schnell wieder in die Musik, aber das muss wirklich schon Tage vorher trainiert werden.
Was ist denn so Ihre Klientel? Welche Musiker kommen zu Ihnen? Sind das vor allem Studenten oder haben Sie auch arrivierte Solistinnen und Solisten, die zu Ihnen kommen?
Alles eigentlich. Es sind relativ viele Studenten. Mittlerweile sind es auch relativ häufig Orchestermusiker. Da sind es doch relativ viele Blechbläser, die da kommen, weil da doch einfach das Problem ist,
mit dem
wenn
Kieksen.
Die Fehler machen mit dem Kieksen, es hört einfach jeder.
Der erste Hornist.
Genau, ja. Und auch natürlich oft das Problem, dass sie oft manchmal lange nichts zu spielen haben in irgendeiner Sinfonie. Manchmal sitzen eine halbe Stunde da, können nichts spielen und müssen dann mit einem ganz heiklen Ton anfangen oder sowas. Das ist auch noch ein größeres Klientel und dann natürlich auch noch Solisten.
Blechbläser kommen zu Ihnen, vor allem haben Sie gesagt, da hören Sie wahrscheinlich oft das Hornkonzert von Mozart.
Ja.
Können Sie das dann noch genießen, wenn Sie im Konzert sitzen oder denken Sie dann an all diese Stresssituationen, die Sie mitbekommen?
Also mittlerweile ist es so, dass ich es nicht mehr so genießen kann. Ich kann es noch auf der CGD genießen, aber im Live-Konzert fällt es mir schwerer irgendwo. Wobei das wirklich am Anfang eins meiner Lieblingskonzerte war, also gerade das Hornkonzert.
Ein Stück haben Sie sich jetzt aber gewünscht als nächstes, Posaunenkonzert von Launig Rondhall.
Ich glaube, die Posaunen waren die ersten, die mich adoptiert haben in der Musik und deshalb mag ich, glaube ich, dieses Stück so gerne.
Der zweite Satz aus dem Posaunenkonzert von Launig Rondhall mit Jesper Juhl und dem Danish National Symphony Orchestra unter Thomas Dausgaard. Ulrike Kleis, Sie haben mir verraten, dass Sie Malerei lieben. Ist das auch eine Art mentales Training? Oder ist das eher einfach
das ist,
Entspannung?
Das ist nur die Entspannung. Das ist die Entspannung, ja.
Und was malen Sie gerne?
Am liebsten Himmel.
Warum gerade Himmel? Da gibt es ja nicht wahnsinnig viel zu malen, oder doch?
Am Anfang, weil ich ganz naiv war und gedacht habe, ach, wenn ich wieder anfange mit Malen, Himmel ist ja total einfach. Und hat mir mal eine ehemalige Studentin, weil sie wusste, dass ich das gerne mache, als Dankeschön für einen bekommenen Job einen Himmelmalkurs geschenkt. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie schwer Himmel ist. Es ist wirklich wahnsinnig schwer. Also weil es sind in diesem Blau sind so wahnsinnig viele Farben. Und ja, wenn man es live malt, ist es natürlich, es ändert sich auch unheimlich schnell. Und ich kann es auch wirklich noch nicht gut. Also ich bin noch total im Anfang. Aber was zumindest durch den Kurs passiert ist, und das ist eigentlich, glaube ich, das schönste Geschenk, dass man anfängt, Himmel anders zu sehen. Also ich bin einfach nur noch fasziniert vom Himmel.
Und schauen auch häufiger dann hoch.
Häufiger hoch, was im Autofahren schon schwer ist. Also da muss ich mich immer sehr aufs Auto dann konzentrieren, wenn der Himmel sehr schön ist.
Kommen wir zu Ihrem letzten Musikwunsch. Was wünschen Sie sich?
Paper Airplane.
Und was kommen da für Bilder?
Da kommt das Burgund.
Kommt der Himmel?
Ja, genau, das Burgund, wo ich jetzt hinfahre. Und ich auch sagen muss, was mich am Burgund am meisten fasziniert, ist, glaube ich, der Himmel. Der Himmel, das Licht da ist verrückt irgendwo. Es kommt oft schon das Licht des Südens rüber. Aber es kann auch bei Nebel total schön sein. Wäre auch, glaube ich, das Schwerste, wenn ich mal irgendwann zu alt bin, nicht mehr dahin zu fahren oder so, diese Himmelbilder.
Riding high, dipping low. is fair game. I'm hoping I can hold it in.
Paper Airplane, ein Musikwunsch von Ulrike Klees. Mit der Mentaltrainerin Ulrike Klees hat sich Eva Oertle unterhalten in Musik für einen Gast. Und wir wiederholen diese Sendung nächsten Samstag um 11 Uhr. Sie können Musik für einen Gast auch finden auf unserer Website auf drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.